Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Begriff Rasse in Bezug auf Menschen ist in Europa ja nicht mehr so richtig in. Und das hat gute Gründe. Wir haben mit Rassenideologie furchtbare Erfahrungen gemacht. Und biologisch ist die Einteilung in Rassen bzw. Unterarten, wie man fast nur noch sagt, für unsere Spezies nach heutigen Erkenntnissen sowieso vom Tisch. Das war aber nicht immer so und auch heute ist die Vorstellung menschlicher Rassen mit unterschiedlichen Eigenschaften noch in unseren Köpfen. Und in anderen Ländern, den USA beispielsweise, ist Rasse bzw. Race auch noch ein gängiger Begriff in der Politik. Ja, manchmal ist so eine Gruppierung auch gar nicht so schlecht, das lernen wir heute im Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, einen schönen Abend euch allen und wir widmen uns heute der Geschichte des Rassebegriffs in den Geistes- und in den Naturwissenschaften und schauen, was das für uns heute bedeutet.
Wir sind uns alle genetisch ziemlich ähnlich.
Die Abstammung wird ein Politikum.
Die heutige gängige Sicht auf Rassen ist, dass sie kulturelle Konstrukte sind.
Der Begriff der Rasse ist von Anfang an in politische Kontexte eingeschrieben.
Es ist insgesamt viel Willkür in der Abgrenzung von Unterarten und Rassen.
Die genealogische Frage wird tatsächlich endgültig zur Rassenfrage, die sozusagen Weltgeschichte im Kontext von Schicksalen von Kollektiven schreibt.
Welcher Schluss ist daraus zu ziehen?
Ja, ist der Begriff der Rasse verbraucht? Kann er vielleicht auch Sinn machen? Welche Schlüsse zu ziehen sind, das sehen wir dann nach unseren heutigen Vorträgen. Wir hören jetzt den Philologen Markus Messling. Er ist stellvertretender Direktor des Zentrum Marc Bloch. Das ist ein deutsch-französisches Forschungszentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften, das ganz eng an die Berliner Humboldt-Uni angebunden ist. Messling befasst sich in seiner Forschung schon lange mit Rasse und Rassismus in den Sprach- und Textwissenschaften. Jetzt analysiert er für uns die Geschichte des Rassismusbegriffs in den Geisteswissenschaften, also woher kommt der Begriff, wer hat ihn wie verwendet und in welchen politischen Kontexten ist das passiert? Sehr erhellend das Ganze für unsere jüngere Geschichte und auch die Gegenwart. Und im Anschluss nähern wir uns dem Rassebegriff aus naturwissenschaftlicher Sicht. Georg Töpfer macht das für uns, Biologe und Philosoph seines Zeichens und Leiter des Forschungsschwerpunkts Lebenswissen am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Die Geschichte und Theorie biologischer Grundbegriffe gehört zu seinen Arbeitsschwerpunkten. Beide Vorträge stammen von einer Veranstaltung des Einstein-Forums Berlin vom 4. Juli 2017, wieder salonfähig, Geschichte und Begriff der Rasse in den Wissenschaften, so lautete der Titel. Jetzt also erstmal der Vortrag dazu von Markus Messling.
Ich habe mir überlegt, zunächst mal auszugehen von einer Feststellung, die in gewisser Weise banal ist, die man sich aber immer wieder vor Augen führen sollte, wenn man mit dem Begriff operiert, und ich tue das jetzt heute Abend ohne permanent sozusagen Anführungszeichen zu benutzen, Sie denken die bitte einfach mit, nämlich die Frage, woher kommt eigentlich dieser Begriff der Rasse und wie wird er gebraucht? Der Begriff der Rasse hat eine Etymologie, die immer noch umstritten ist. Da gibt es ganz verschiedene Theorien. Ich will das nicht so weit ausführen. Das ist auch nicht so wichtig, scheint mir, woher er nun wirklich ganz genau kommt. Es gibt Leute, die sagen, er kommt aus dem, Spitzer hat das gesagt, aus dem Begriff der Ratio, also der Vernunft selbst. Viele sagen, er kommt aus dem Begriff der Generatio, also aus der Abstammungsidee, was wohl wahrscheinlicher ist. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, und das scheint mir fast wichtiger zu sein als die Etymologie des Begriffs, ist die Frage, wo er eigentlich zum ersten Mal politisch tatsächlich virulent geworden ist. Und wenn man das betrachtet, dann würde ich sagen, gibt es zumindest vier große Traditionen, die zentral sind. Die erste ist die gesamte historische Umgebung der Reconquista in Spanien, und zwar deshalb, weil, wie Sie wissen, das Verhältnis des Christentums zu den Teilen der Welt, die nicht christlich waren, eigentlich ja immer durch ein Verständnis der Taufe und des Evangeliums geprägt war. Also die anderen sind zwar anders, sie verhalten sich anders, sie sind Ungläubige, aber wenn man sie sozusagen evangelisieren und taufen kann, dann können sie doch sozusagen Teil des Christentums werden und als solche Teil der eigenen Gemeinschaft werden. Und nach der Reconquista taucht in Spanien das große Problem auf, dass es ein großes Misstrauen gibt gegenüber vor allen Dingen jüdischen Bevölkerungsteilen, die geblieben waren. Und man hat dann zunächst angefangen, diese Leute zwangs zu taufen, in der Idee, dass man sie dadurch sozusagen christianisiert und damit in die spanisch-katholische Gesellschaft integrieren könnte. Aber das Misstrauen wurde dann bei der Krone irgendwann so groß und auch bei einigen Vordenkern, dass man gesagt hat, So einfach geht das nicht. Die Christenmenschen sind nur solche reinen Blutes, reinen spanischen Blutes. Das heißt, die also eine Limpieza de Sangre haben, ein reines spanisches Blut. Und alle anderen können eben nicht Teil dieser christlich-katholischen Gemeinschaft werden. Das heißt, hier haben wir eine antisemitische Idee, die schon viel älter ist, nämlich die Bekehrungsidee und die Idee, dass das Judentum eben nur ein Vorläufer des Christentums sei und so weiter, die aber hier in Spanien im Umfeld der Reconquista, also der sogenannten Rückeroberung Spaniens von den sogenannten Mauren, dass diese Idee sich im Grunde zum ersten Mal wirklich biologisiert. Wir haben eine richtige Biopolitik sozusagen, in der die jüdischen Bevölkerungsteile selbst dann nicht mehr anerkannt werden können, wenn sie sich über Taufe oder Zwangstaufe vermeintlich in die christliche Gesellschaft integrieren würden. Der andere große Kontext, der damit einhergeht, ist der Kontext der Sklaverei. Das ist nicht banal, weil, wie Sie wissen, diese beiden Ereignisse natürlich in gewisser Weise mit einem Jahr zusammenhängen, nämlich 1492, also dem Jahr sowohl der Rückeroberung Granadas als auch der sogenannten Entdeckung Amerikas, also sprich der Eroberung Amerikas, was sozusagen auch der Auftakt ist dann relativ schnell für das sogenannte Sklavendreieck. Und in diesem Kontext tritt eigentlich eine ähnliche Frage auf, nämlich wieder eine Frage, die eigentlich aus dem Christentum kommt, nämlich die Frage, wieso dürfen wir eigentlich überhaupt schwarze Menschen, Afrikaner, wie Vieh behandeln, verschiffen, verkaufen und sozusagen für uns als Arbeitstier, wenn man so will, einsetzen? Müssen wir die nicht eigentlich christianisieren und sie sozusagen nach dem Missionsgebot in die christliche Gemeinschaft integrieren? Und hier fängt jetzt also eine politische, eine auch schon, wenn Sie so wollen, protobiologische Diskussion an, die versucht natürlich, Legitimationsstrategien sich zurechtzulegen, die versucht, Arten von Menschen oder auch von Tieren voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, ich brauche das nicht mehr so weit auszuführen, weil diese Geschichte, glaube ich, doch relativ gut bekannt ist. Es gibt dann sozusagen eine Vorstellung von Rassenverschiedenheiten, also von Abstammungsverschiedenheiten, die hier sozusagen eine Legitimation für die Behandlung von schwarzen Menschen als Vieh sozusagen zunehmend eingängig wird. Der Begriff der Rasse selbst ist dann viel einschlägiger, aber zunächst mal in Frankreich des 15. und 16. Jahrhunderts, da ist er sehr gut dokumentiert. Man vermutet aber, dass er eben von dann zu der Zeit auch aus Spanien ganz stark kommt und wird dort benutzt, vor allen Dingen in Bezug auf die Reinheit von Pferdegattungen. Aber das muss man sich eben auch parallel denken, immer schon mit der alten genealogischen Obsession der europäischen Gesellschaft, die ja sozusagen bis zur Enthauptung des Königs eine genealogisch strukturierte Gesellschaft ist, also davon ausgeht, dass es Bevölkerungsschichten gibt, nämlich Adlige, die sozusagen die hohe christliche Idealität in der Gesellschaft eigentlich verteidigen und inkorporieren sollen. Und diese Leute, also die Adligen, sind eben de noble race. Dies ist, glaube ich, ganz wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, weil hier einerseits die Idee sozusagen der Blutsreinheit und der Abstammung, wie sie in Spanien etwa gegen die Juden gewendet worden war, die wird hier sozusagen sozialpolitisch auch nochmal, wenn Sie so wollen, heute würden wir sagen innenpolitisch relevant. Nämlich, das ist die Verteidigung eigentlich von bestimmten Privilegien und auch von einer bestimmten Repräsentationspolitik, die bis ins 18. Jahrhundert reicht und auch darüber hinaus. Und die sozusagen die Herrschaft des Adels versucht zu begründen über Konstruktionen einer reinen Abstammung eben einer noblen Rasse. Und schließlich der vierte Kontext, der dann etwas später einsetzt, die sogenannte Taxonomie der Aufklärung. Also hier sind wir jetzt dann im 18. Jahrhundert, auch schon etwas davor, wo es sozusagen losgeht mit der Vorstellung in der neuen Entdeckung der Welt durch die Europäer, in der sozusagen alles klassifiziert werden soll. Alles muss gruppiert, klassifiziert, in Tabellen eingeordnet werden und so weiter und so fort. Und das gilt dann eben auch für das Menschengeschlecht, was dann eingeteilt wird, gegliedert wird und sozusagen in verschiedene Menschenrassen eingeteilt wird. Manche sprechen von Arten, manche von Varietäten, das ist noch nicht so ganz klar. Aber auch der Begriff der Rasse ist absolut geläufig in diesem Kontext und versucht sozusagen Gruppen von Menschen zu fassen. Warum ich darauf zunächst zurückgekommen bin, auf diese, wenn Sie so wollen, politische Vorgeschichte, dann deshalb, weil mir scheint, dass es sozusagen ein Klischee gibt über den Begriff der Rasse, der so geht. Der Rassebegriff ist eigentlich ursprünglich ein reiner Klassifikationsbegriff gewesen, ein Begriff, unter dem einfach Varietäten von Menschen sozusagen klassifiziert worden sind, auch von Tieren. Und er ist dann sozusagen im 19. Jahrhundert unter bestimmten politischen Kontexten immer stärker politisiert worden. Und das ist schlicht falsch. Das sieht man hier ganz klar. Die Verwendung sowohl des Begriffs als auch sozusagen die klare biopolitische Dimension, auch zentrale Begriffe des Rassekonzepts, also Blutsreinheit zum Beispiel, Abstammung, Geschlecht und so weiter. Alle diese Begriffe kommen aus klaren politischen Kontexten, in denen sie schon geprägt und verwendet worden sind. Und das heißt, die Idee, es hätte sozusagen eine Aufklärungsbiologie gegeben, in der der Begriff der Rasse im Grunde, wenn Sie so wollen, neutral, das heißt ohne politische Implikationen verwendet worden wäre, ist schlicht falsch, weil der Begriff der Rasse von Anfang an in politische Kontexte eingeschrieben ist. Und das lässt sich sehr gut übrigens auch plausibilisieren, gerade auch an den Auseinandersetzungen, die es dann zwischen Aufklärern gibt, auch um diesen Begriff und auch um die Frage, ob man ihn verwendet, wie man ihn verwendet, welchen Begriff man eigentlich für Klassifikationen von verschiedenen Menschengruppen verwendet. Ich selbst will ja heute Abend von der Geisteswissenschaftsseite her sprechen. Ich selber bin Spezialist für die Geschichte und Theorie der Philologie, also einer Wissenschaft, die heute noch so in dem Namen einiger Institute auftaucht, die es aber eigentlich gar nicht mehr gibt. Die Philologie ist eigentlich die Wissenschaft gewesen, die sozusagen durch die Verschiedenheit der Sprachen und auch durch die, wenn man so will, aufgeschichteten Textkulturen hindurch versucht hat, die Geschichte und Geschichtlichkeit des Menschen zu verstehen und auch sozusagen die geistige Produktivität des Menschen. Also die Frage, wie hat sich eigentlich der menschliche Geist in den verschiedenen Textkulturen durch die verschiedenen Sprachen hindurch in der Welt manifestiert? Diese Frage wird im 18. Jahrhundert immer virulenter. Und das hat was zu tun genau mit der aufklärerischen Erfahrung der Differenz der Welt, die natürlich schon vorher da ist durch die Reformation, auch durch die Eroberung Amerikas, durch die Vielsprachigkeit, die sozusagen langsam bekannt wird, auch durch die Probleme, zum Beispiel grammatische, lateinische Strukturen in Indianersprachen zu übersetzen, zur Missionierung. Es gibt langsam ein Bewusstsein sozusagen seit der Amerika-Erfahrung von der Differenz von Weltkonzeptionen in der Sprache. Und dies wird nun immer bedeutsamer in einer Zeit, in der Europa sich fragt, warum es eigentlich einen so eklatanten Aufstieg nimmt und warum es eine solche Dynamik der wissenschaftlichen und gedanklichen Entfaltung nimmt, die es sozusagen über die Welt hinaus katapultiert. Und diese Frage wird zunehmend im Grunde aus einem irritierten unichristlichen Universalismus heraus beantwortet. Das heißt, man geht davon aus, dass der Mensch ja eigentlich als Christenmensch überall gleich ist. Und es muss sozusagen irgendwelche Bedingungen oder Kontexte oder aber auch Medialitäten geben, die die Differenz der Entwicklung erklären können. Und ein zentraler Aspekt hierbei ist dann die Sprache, Sprachdifferenz. Das heißt, man sagt, es gibt Sprachen, die sind sozusagen besser geeignet für die Entfaltung des menschlichen Geistes als andere. Man versucht das strukturell, organisch, grammatisch und so weiter zu erklären. Dazu werde ich später auch noch genaueres sagen. Und wenn Sie so wollen, wird die Philologie jetzt eine Geschichte und auch eine Analyse des menschlichen Geistes, die versucht, im Grunde Progression und Fortschrittlichkeit anhand von medialen Kriterien zu greifen. Einer der großen Heroen der Philologie, ohne Zweifel Anfang des 19. Jahrhunderts, ist Jean-François Champollion, den Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, den Entzifferer der ägyptischen Hieroglyphen, der sozusagen einer der großen ersten strahlenden Helden dieser Wissenschaft ist, weil er nämlich mit der komparativen Methode, dem Vergleich, dem Studium der Sprachen es schafft, zum ersten Mal die ägyptischen Hieroglyphen lesbar zu machen. Diese Geschichte wird meistens erzählt als eine Heldengeschichte, sozusagen als eine Geniegeschichte des 19. Jahrhunderts, in dem jemand in armen Verhältnissen geboren wird und dann sozusagen das Licht erfährt und dann quasi aus dem Nichts heraus plötzlich die Hieroglyphen lesen kann. Die Geschichte ist viel komplexer und was vor allen Dingen interessant ist und bis heute total unbekannt ist, sind Champollions Jugendjahre oder man möchte sagen seine Studienjahre in Paris und dazu will ich jetzt ganz kurz ein bisschen was sagen. Champollion ist glühender Bonapartist. Er verdankt Napoleon Bonaparte und den damit verbundenen Umstürzungen auch schlicht seine Karriere. Das kann man ziemlich klar so sagen. Das heißt, er ist für den sogenannten Vollender der Revolution. Er verdankt ihm auch seine Schulausbildung, seine Förderung in Grenoble zunächst, dann in Paris. Und als er dann 1808 nach Paris geht, fängt er an, eigentlich alles zu studieren, was es so an philologischem Material gibt. Also Persisch, Sanskrit, Koptisch, Chinesisch, und so weiter und so fort, Etruskisch, alle Sprachen, die sozusagen so im Umlauf sind und die Romantiker, wenn sie so wollen, anfangen zu studieren. Und Champollion hat jetzt schlicht und ergreifend folgendes Problem. Als Bonapartist hat er eigentlich eine Vorstellung von der Menschheitszivilisation, die abstammungsungebunden ist. Das heißt, die eigentlich eine Zivilisationsvorstellung ist im Sinne der Aufklärung, die die Vorstellung hat, Zivilisation ist eine Geschichte von Errungenschaften, die etwas zu tun haben mit Kultivierungen, mit Errungenschaften im Bereich der Technik, mit klimatischen Verhältnissen und so weiter und so fort, also mit äußeren Faktoren und eben auch mit den Sprachen, aber eben nicht abstammungsgebunden sind. Das heißt, nichts zu tun haben mit dem Ursprung oder der Abstammung von menschlichen Kollektiven. Und diese Zivilisationsgeschichte, die lässt sich nun wunderbar erzählen als französische Geschichte der Entdeckung Ägyptens. Nämlich Ägypten ist sozusagen der Ursprung der Zivilisation, die Erfindung von Staatlichkeit, die Erfindung der Schrift, die Erfindung der Erinnerungskultur. Und Frankreich ist sozusagen dieser Endpunkt der Zivilisationsgeschichte, nämlich Paris als das neue Memphis, an dem sozusagen die Wissenschaft um 1800 nach der Revolution ihre größte Freiheit entfaltet, die größte Dynamik entfaltet, die größten Institutionen entfaltet, Museen entfaltet und so weiter und so fort, die Grandes Écoles. Das heißt, Frankreich ist sozusagen der Endpunkt einer zivilisatorischen Entwicklung, die einen Anfang in Ägypten nimmt. Und dieses Ägypten will man deswegen im Grunde ideologisch eingemeinden und verstehen. Und Champollion tut das, indem er anfängt, koptisch zu studieren und sich mit den Hieroglyphen zu beschäftigen. Und dann platzt in diese Beschäftigung im Grunde etwas rein, was wir das indoeuropäische Paradigma nennen können. Nämlich die Wendung gegen diese Zivilisationsgeschichte aus einer Vorstellung von Kultur und Sprache, die davon ausgeht, dass eben nicht Sprache etwas Zufälliges ist, was an den Gedanken sozusagen nur angeheftet wird, sondern dass Sprache etwas ist, was von vornherein mit Kollektiven, mit Abstammungen verbunden ist, tief verbunden ist und was sozusagen sich in Form von Abstammungsgemeinschaften in der Welt verbreitet. Und ich zeige Ihnen gleich noch den großen Ast des 19. Jahrhunderts. Die zentrale Sprachgruppe, die dann sozusagen Karriere macht, ist eben die sogenannte indoeuropäische oder wie die Deutschen sehr lange gesagt haben, die indogermanische Sprachgruppe, bei der man dachte, dass sie sozusagen aus Indien kommt, ihre Hochkultur im Sanskrit gefunden hätte und sich dann sozusagen über den eurasischen Kontinent verbreitet habe und dort im Grunde so etwas hervorgebracht habe wie eine ganz bestimmte Form der Kultur und des Denkens, die im Grunde hinführt zur Säkularisierung, zur Wissenschaftlichkeit und so weiter. Das hat später im 19. Jahrhundert im Grunde Hegel auf den Punkt gebracht. Das Problem für Champollion ist jetzt, dass er im Grunde anfängt, aus diesem aufkommenden Ursprungsdenken heraus Ägypten zu denken. Und er fragt sich, ist eigentlich Ägypten wirklich der Ursprung? Stammen wir wirklich zivilisatorisch von Ägypten her? Oder gibt es sozusagen etwas, was älter wäre als Ägypten? Und hier wabert durch seine Zeit die Vorstellung, na, die Ägypter, die sind eigentlich keine Afrikaner, sondern die sind irgendwie weiß oder hellhäutig gewesen. Die müssen irgendwo anders herkommen als aus Schwarzafrika. Die kommen aus Äthiopien. Und die Äthiopier, da wissen wir nicht genau, wo die herkommen, aber sie sind auf jeden Fall keine Afrikaner. Sie sind entweder eingewanderte Hamitosemiten oder aber sie sind irgendwie anders zugewanderte Gruppen oder sie sind eine ursprüngliche Bevölkerung Afrikas. Jedenfalls sind sie nicht schwarzstämmig. Champollion fängt jetzt an, sich mit diesem Äthiopien zu beschäftigen, weil er den Ursprung Ägyptens nun begreifen will und fängt an, ganz aufklärisch Listen zu machen. Legt Listen an der Sprachgruppen, die es sozusagen in dem Umfeld gibt, hier die Berbersprachen, versucht also das ganze Umfeld der Entstehung Ägyptens und der Ursprünge Ägyptens sozusagen kulturgeschichtlich zu greifen. Hier haben Sie ein wunderbares Beispiel sozusagen für so typische taxonomische Vorstellungen. Die Sprachen werden gruppiert, zugeordnet zu verschiedenen anderen Sprachgruppen und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In dem gleichen Dossier, was bis heute eigentlich praktisch kaum bearbeitet ist, in der Bibliothèque Nationale de France, finden Sie einen Ordner, der heißt Afrique Race. Und diesem Ordner gibt es dann genauso wie zu den Sprachen die Zuordnung der verschiedenen nordafrikanischen Bevölkerungsgruppen nach Rassen, im Grunde in so einem aufklärisch-taxonomischen Verständnis. Das heißt, es gibt die Race Mort indigène, la Race Nègre, la Race Caucase, la Race Coffre und so weiter. Champollion versucht also Zuordnungen hier zu machen und fängt nun an, von da ausgehend tatsächlich Ägypten nicht mehr nur als einen zivilisatorischen, wenn Sie so wollen, ideellen Ursprung zu begreifen, sondern tatsächlich als einen menschheitsgeschichtlichen, genauer genommen als einen tatsächlichen Abstammungsursprung der ägyptischen Kultur. In seinem Entwurf einer Histoire de l'Éthiopie schreibt er dann, ich übersetze Ihnen das mal so aus dem Stegreif jetzt, die Äthiopier haben selbst geglaubt, dass sie unglaublich alt seien und die ganze Antike hat sie als ursprünglich und autochthon betrachtet, das heißt als eine Bevölkerungsgruppe, die nicht von woanders her kam. Also hier ist die Vorstellung sozusagen von einer afrikanischen Urgruppe, wenn Sie so wollen, die älter sei als die schwarzafrikanische Bevölkerung. Wir dürfen daher die Äthiopier nicht verwechseln mit den heutigen Abessiniern. Diese sind auch nicht sozusagen die Nachfahren von den alten Äthiopiern, denn die Abessinier sind arabischen Ursprungs und haben davon auch ihre Physiognomie bewahrt, während die alten Äthiopier, wie die Ägypter, die ihre Nachfahren sind, gehören zu einer, und jetzt kommt das Interessante, Varieté, also einer Varietät, das streicht da durch, schreibt dann groß Ras und darunter klein Famille. Also Sie sehen schon, Bouillon operiert hier mit drei Begrifflichkeiten, die sozusagen alle irgendwie im Schwange sind und die er alle benutzt, ohne ganz genau klar zu sehen, welches Konzept nun eigentlich geeigneter wäre. Also einer Zwischenrasse oder Familie zwischen der weißen Rasse und der Negerrasse. Die physischen Charaktere der weißen Rasse allerdings dominieren dabei. So, das heißt, was wir hier sehen, ist, dass diese Zivilisationsgeschichte Ägyptens nun von Champollion übersetzt wird, im Grunde, wenn Sie so wollen, in eine Form von Bevölkerungsgeschichte, in der versucht wird, diese Nilzivilisation nicht mehr zu begreifen als einen ideellen Ursprung, Entwicklung der Schrift und so weiter, sondern als eine tatsächliche Abstammungsherkunft, die jetzt auch unter Rassengesichtspunkten beschrieben werden kann. Champollion macht das dann große Probleme und er versucht, diese Zivilisationsgeschichte aufklärerischer Prägung mit dieser neuen Abstammungsgeschichte oder Rassengeschichte im Grunde in Einklang zu bringen und macht das, indem er verrückte Grafiken anlegt. Leider ist die Qualität sehr schlecht, da kann ich nichts für, das liegt daran, weil die Bibliothek National leider nur Mikrofischkopien rausrückt. Aber Sie können daran sehen, dass Champollion versucht, Gruppen hier wieder zu sortieren, nach Rassengesichtspunkten, die aber gleichzeitig durch Mengenklammern zusammengehalten werden, die hinauslaufen oft auf Begrifflichkeiten, bei denen nicht mehr klar ist, ob sie jetzt eigentlich sozusagen zu einem Rassenvokabular gehören, also zu einer Kategorisierung von Menschengruppen nach Abstammungskriterien oder ob sie eher zivilisatorische Prinzipien sind, zum Beispiel le grec, le latin. Das sind Begriffe, also das Griechische, das Lateinische. Da läuft sozusagen eine gesamte Struktur von Sprachen und Bevölkerungsgruppen über eigentlich in Zivilisationsprinzipien. Und man sieht, dass Champollion sich sehr schwer tut, diese Rassengeschichte als solche anzuerkennen. Champollion hat selber dann übrigens kurze Zeit später, 1809, seinen ersten Lehrstuhl bekommen in Grenoble für die Geschichte des Altertums und hat von da an, interessanterweise, soweit mir bekannt ist, den Begriff der Rasse in seinem Werk nie wieder verwendet. Sie finden in der Grammaire Égyptienne, seinem Groß- und Spätwerk, was dann in den 30er Jahren posthum veröffentlicht wird, keine Erwähnung, außer im Nachwort, in dem Champollion schreibt, diese ganze Geschichte, die ich vor euren Augen, lieber Leser oder liebe Leser, entfalte, diese ganze Geschichte wird sich vielleicht sozusagen nochmal zeigen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir mehr wissen über die, und dann kommt der Begriff, Rassen dieser Region und so weiter. Das heißt, wenn wir über diese Abstammungsgeschichten eventuell doch noch andere Kenntnisse der Region erfahren. Aber man wird wohl sagen müssen, dass Champollion selber diese Frage der Abstammung eigentlich nicht mehr interessiert hat, sondern was ihn interessiert hat, ist sozusagen der zivilisatorische Bogen. Dieses Beispiel wollte ich Ihnen zeigen, vor allen Dingen unter einem Gesichtspunkt, nämlich unter dem Gesichtspunkt der Genealogie. Also Philologie im 19. Jahrhundert ist eine Wissenschaft, die über die Sprachverwandtschaft versucht, Abstammungsverwandtschaften zu kreieren und versucht zu zeigen, dass man anhand von Sprachanalysen immer tiefer sozusagen auch in die Abstammungsgeschichte des Menschen eindringen kann und damit Geschichten erzählen kann über die, wenn man so will, rassische Herkunft des Menschen. Wobei eben, und das gebe ich jetzt nochmal zu bedenken, der Begriff der Rasse auch zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr neutral ist. Das sieht man auch an solchen Kontexten wie bei Champollion. Man kann das bei anderen Denkern der Zeit noch viel klarer zeigen, die diesen Begriff schon problematisieren, weil sie eben klar sehen, dass er immer schon eine bestimmte Vorstellung von christlicher Geistigkeit in sich trägt, von einem Zentrismus sozusagen der weißen Herrschaft und so weiter. Ich mache jetzt einen Sprung weiter ins 19. Jahrhundert zu einem großen Buch, mit dem ich auf etwas anders hinaus will, noch anhand der Philologie. Das ist ein Buch von einem der bedeutendsten deutschen Sprachwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, von August Schleicher, der versucht hat, die Sprachwissenschaft in die Naturwissenschaft zu übersetzen. Wie konnte das passieren? Die Sprachwissenschaft war eigentlich geboren worden aus der Philologie, das heißt also aus der Untersuchung der verschiedenen Sprachen und Textkulturen der Welt, und hatte sich zunächst, wie in solchen Projekten wie Champollion, eigentlich immer verbunden auch mit kulturellen Fragen, mit zivilisatorischen Fragen. Das war aber sozusagen im 19. Jahrhundert immer stärker naturalisiert und biologisiert worden, indem man im Grunde die Differenz des Denkens immer weniger verstanden hat als eine Differenz der Sprache, sondern immer mehr verstanden hat als eine Differenz des Denkens, die in der Sprache nur ihren Ausdruck findet. Das heißt, die universalistische Idee des Christentums und der europäischen Kultur, dass das Denken eigentlich universell sei und nur das daran geklebte Medium different sei, man also eigentlich durch die verschiedenen Sprachen hindurch immer wieder auf das gleiche menschliche Denken kommt, dies kippt um 1800 langsam aber sicher zu der Vorstellung, dass die Sprachen etwas aussagen über eine kognitive Differenz des Menschen, die zunehmend auch als biologische Differenz verstanden wird. Einer der Leute, die dies also ganz radikal formuliert haben, ist August Schleicher, der schon zu Lebzeiten berühmt geworden ist. Sein Buch ist relativ kurz nach dem Erscheinen im Jahre 63 dann schon auf Englisch und auf Französisch erschienen und stark rezipiert worden, in Frankreich bevorwortet worden von Michel Breal, dem großen Sprachforscher Frankreichs im 19. Jahrhundert. Und Schleicher entwickelt nun folgende Vorstellung. Er sagt, das, was Darwin entdeckt hat, die Abstammung Spezies, von verschiedenen Varietäten auseinander und eine Entfaltung sozusagen nach Stammbaumprinzipien, genau das Gleiche sehe ich bei den Sprachen. Wir müssen also die Sprachen genauso begreifen als Organismen, die sich organisch, also praktisch biologisch durch die Geschichte hindurch entfaltet haben. Schleicher malt dann diese berühmten Stammbäume, gehört sicher neben Darwins Zeichnungen zu den berühmtesten Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, diese Darstellung von Schleicher, in der er versucht jetzt genau diese Idee, dass die indoeuropäischen Sprachen alle aus einer indischen Ursprache herkommen, zu entfalten, indem er also einen Stammbaum entwickelt, der in den indogermanischen Ursprachen anfängt und sich dann durch die verschiedenen Stammbäume sozusagen der Abstammung in die verschiedenen Bereiche slawischer, latinischer und so weiter Sprachen durchsetzt. Vielleicht noch mal ganz kurz nur zur Differenz. Schleicher versucht in seiner Schrift über Darwinismus und Sprachwissenschaft immer wieder seine Sprachwissenschaft zu legitimieren, indem er sagt, die ist strikt darwinistisch. Der Witz an der ganzen Sache ist aber, dass Darwin selber die Abstammung so gar nicht gedacht hat. Und das können Sie hier noch mal ganz schlagartig sehen. Darwin selber hatte in den Abstammungsbäumen immer ganz stark das Prinzip des Zufalls, des Abbruchs, des Absterbens von Spezies gedacht. Das heißt, es gibt keine Teleologie in der Evolutionstheorie, sondern es gibt sozusagen nur eine kontingente Entfaltung von Leben, die sozusagen unter Adaptationsprozessen läuft. Schleicher hatte aber, wenn wir nochmal zurückgehen, diese Entwicklung teleologisch konsistent verstanden. Das heißt, die Sprachen kreuzen sich nicht, sie nehmen auch andere Sprachen nicht in sich auf, sondern sie entfalten sich organisch aus einer Wurzel heraus durch die Geschichte hindurch als Medialitäten des Denkens. Das Interessante an Schleicher ist jetzt, dass er die Sprache für das unendlich feinere Medium der Analyse von Menschengattungen betrachtet als die Äußerlichkeit. Wenn also Rassen noch zu Champollions Zeiten, wie wir gesehen haben, ganz stark zum Beispiel mit Fragen der Hautfarbe, der Haare, der Physiognomie und so weiter verbunden waren, so sind wir jetzt im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in einer Form von Rassedenken angekommen, was die Rasse tatsächlich interiorisiert, in dem Sinn, dass es jetzt um Kognitionsstärken, um Performance des Gehirns geht. Das Interessante ist dabei, dass Schleicher den Begriff der Rasse genau aus diesem Grund eigentlich ablehnt. Er schreibt, wie wenig wesentlich für den Menschen die sogenannten Rassenunterschiede sind, zeigt die Wahrnehmung, dass Angehörige eines und desselben Sprachstammes verschiedene Rasseneigentümlichkeiten zeigen können. Abgesehen von ihrer Unbeständigkeit dürften auch die sogenannten Rassenunterschiede nur schwierig zu einem wissenschaftlichen, natürlichen Systeme sich anordnen lassen. Also was Schleicher hier vor allen Dingen sagt, ist, diese ganzen Rassenkategorisierungen, die sind viel zu ungenau, die sind a zu äußerlich und b nicht kategorial genug, um wirkliche Differenzen zwischen Menschen produzieren zu können und die Menschen wirklich gruppieren zu können nach feinen Kriterien. Woran man das aber tun kann, und das ist der Clou bei Schleicher, sind die Sprachen. Da heißt es, auch in dem etwas kleineren, aber sozusagen polemischeren Text von Schleicher über die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen: Nach unserer Ansicht ist also für den Menschen die äußerlich wahrnehmbare Bildung des Hirn- und Gesichtsschädels und des Körpers überhaupt weniger wesentlich als jene nicht minder materielle, aber unendlich feinere körperliche Beschaffenheit, deren Symptom die Sprache ist. Das natürliche System der Sprachen ist nach meinem Dafürhalten zugleich das natürliche System der Menschheit. Mit der Sprache hängt aber aufs Genaueste zusammen die ganze höhere Lebenstätigkeit des Menschen, sodass diese zugleich in und mit der Sprache die in ihr gebührende Berücksichtigung erfährt. Was wir hier also sehen, ist eine Ideologie, die jetzt anfängt, den Begriff der Rasse als viel zu ungenau, wenn Sie so wollen, als eine fast protowissenschaftliche, grobe Kategorisierung der Menschheit und als ein grobes Einteilungskriterium der Menschheit zu begreifen, das aber sozusagen nicht in seiner Stoßrichtung falsch ist, sondern eigentlich nur in seinen Möglichkeiten, in seinen erkenntnistheoretischen Möglichkeiten. Die Sprache aber ist für Schleicher dasjenige Medium, das eben nicht nur eine Äußerlichkeit aus Schall und Laut ist, sondern das ein unmittelbares Symptom für das jeweilige Gehirn ist. Das heißt, das Studium der Sprache ist so etwas wie ein Studium der Gehirne. Das wird Schleicher dann auch explizit ausführen und eben zeigen, wie man anhand der Sprachen daher auch sozusagen die Performance von Sprachgruppen und das heißt also auch von Menschenvarietäten betrachten kann und natürlich, das ist nicht verwunderlich, die Menschengruppe, die am performantesten, wissenschaftlichsten und besten geeignet ist, sind die indoeuropäischen Sprachsprecher, weil sie sozusagen eine Sprache hervorgebracht haben, die aus sich selbst heraus als flektierende, das heißt als das Wort in sich beugende Sprachen, unendlich dynamisch sich entfalten können. Und dies spricht für einen Gehirntypus, der sozusagen der dynamischste, der wissenschaftlichste, der entwicklungsfähigste ist. Und bei Schleicher findet das Ganze dann, wenn Sie so wollen, so eine pseudo-hegelianische Wendung, dass Schleicher am Ende dann auch behauptet, dass die Erkenntnis dieses ganzen Systems eben auch nur diesen Sprachtypen zugänglich war. Das heißt, nur er als Mitglied einer indoeuropäischen Sprachfamilie kann sozusagen diese Vernunft zu sich selbst bringen und erkennen, dass Sprache Symptom ist für verschiedene Formen des Denkens, die sich durch die Menschheitsgeschichte ziehen. So, jetzt komme ich halbwegs pünktlich zum Punkt. Was ich anhand dieser systematischen Überlegungen eigentlich zeigen wollte, sind zunächst mal Linien, die wir hoffentlich gleich im Gespräch auch sozusagen in die Gegenwart noch stärker überführen werden. Was aus den Geisteswissenschaften rauskommt ins 20. Jahrhundert, sich natürlich auch sozusagen in dem Rassenwahn der Nazis und im 20. Jahrhundert politisch manifestiert, auf sehr verschiedene Art und Weise, in den verschiedenen anthropologischen Denken, etwa auch der Nazi-Ideologen, sind aus meiner Sicht drei große Aspekte. Der Aspekt genealogischen Denkens. Genealogie ist die europäische Obsession schlechthin. Alles muss zurückgeführt werden auf Ursprünge. Das können Sie sozusagen in den großen Erzählungen auch sehen, nicht wahr? Also die Aeneas-Geschichte, die Rückführung auf Rom, die Rückführung auf Troja, die Rückführung auf Griechenland, die Rückführung nach Memphis und so weiter. Europa ist sozusagen obsessiv von der Vorstellung besessen, sich immer zurückführen zu müssen auf eine Legitimität. In dem Zeitalter, in dem aber das genealogische Gesellschaftsmodell, und das ist das Adelsmodell, also die Infragestellung der Abstammung aus den Legitimationszentren, sozusagen politisch manifest wird, wird Ursprung und Abstammung eine wirkliche Obsession. Und das treibt das ganze 19. Jahrhundert um. Das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter, in dem nichts so politisch und so obsessiv betrieben wird wie Antikenpolitik. Und das hat was damit zu tun, weil jetzt sozusagen die Abstammung tatsächlich ein Politikum wird. Man muss nämlich zeigen, dass die eigene Herkunft eine edlere, eine bessere, eine besser für die Zivilisation und den Fortschritt geeigneter ist. Das heißt, die genealogische Frage wird jetzt tatsächlich endgültig zur Rassenfrage, die sozusagen Weltgeschichte im Kontext von Schicksalen, von Kollektiven schreibt. Der zweite große Zusammenhang, den ich sehe, ist der von Kognition und Sprache, der uns erhalten geblieben ist, etwa in den Projekten der modernen Genetik, in den Projekten auch von Bevölkerungsstudien. Ich denke etwa auch an das Buch von Thilo Sarrazin, in dem Sie ganz klar sehen konnten, dass hier auch Intelligenzstudien im Zusammenhang mit Sprachkollektiven und so weiter versucht wurden, als Argumente, als auch rassische zum Teil Argumente für die Ausprägung und Entfaltung von Bevölkerungsgruppen in Stellung zu bringen. Dieser Zusammenhang zwischen Kognition und Sprache ist ein uralter. Er wird aber dann rassisch relevant, also für ein rassisches Denken relevant, in dem Moment, wo Sprache nicht mehr einfach eine Medialität ist, die sozusagen frei wählbar wäre für das Denken, sondern die unmittelbar eigentlich ein Symptom für ein bestimmtes Denken wird, zunächst mal für eine bestimmte Vorstellung des Geistes, dann aber, wie wir bei Schleicher gesehen haben, auch wirklich für eine biologische Vorstellung des Gehirns. Und schließlich, und das ist ein relativ schwieriger Punkt, der uns aber auch erhalten geblieben ist, aus dieser Entfaltung, philologischen Entfaltung von Rassereflexion heraus, ist die Frage der Repräsentation von höherer Idealität. Das heißt, die Frage, welche Form von Geistigkeit eigentlich in der Lage ist, höhere Domänen zu denken und welche nicht. Und diese Frage auch treibt das 19. Jahrhundert tief um. Gobineau etwa, einer der bedeutendsten Rassentheoretiker des 19. Jahrhunderts, will nicht umsonst den normannischen Adel wieder in Stellung bringen gegen sozusagen die ganze demokratische, niedergekommene, dekadente Republik, die immer schon rassisch vermischt sei, wo alles sozusagen drüber gegangen sei, weil sie der Süden Frankreichs sei, weil der normannische Adel steht für die Verteidigung der christlichen feudalen Ordnung, nämlich für Begriffe wie Ehre, für Freigeborenheit, für Reinheit und so weiter. Das heißt, die Frage sozusagen der Verkörperung von Ideale ist tief verbunden mit Obsessionen von Reinheit im europäischen Rassedenken und verwoben mit der Geschichtsphilosophie. Und ich glaube, dass diese drei Momente sind, die wir zum Teil heute auch wiederfinden, zum Beispiel die Obsession der Vergangenheit in den Projekten der Paläontologie, der DNA-Geschichte, wie sie zu uns zurückkommen. Und dazu wird sicher Georg Töpfer jetzt mehr sagen. Ganz herzlichen Dank.
Ein Vortrag des Berliner Philologen Markus Messling war das über die Geschichte des Rassebegriffs in der Philologie. Ja, und jetzt schauen wir, wie sich der Begriff in den Naturwissenschaften entwickelt hat und was das für uns heute bedeutet. Markus Messling hat ihn ja schon angekündigt. Wir hören jetzt Georg Töpfer, Biologe und Philosoph, ebenfalls aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Es gibt drei leitende Fragen, denen ich zu Ihnen sprechen möchte. Das sehen Sie angedeutet an dem Titel. Es geht also einerseits um das Verhältnis von Rassen als Realitäten oder Konstrukte, also um die Frage, inwiefern sich Rassen bei Tieren oder Menschen objektiv finden lassen, sie objektive Gegebenheiten sind oder eben reine soziale Konstruktionen, wie es heißt. Eine zweite leitende Frage bezieht sich darauf, ob sie eine Klassifikation ermöglichen, die Rasse von einzelnen Individuen, oder ob die Rasse eine Realität hat, nur so als statistisches Phänomen, also nur zur Gliederung von Populationen. Das wird im Laufe des Vortrags noch klarer werden, worin dieser Unterschied genau liegt. Und die dritte leitende Frage ist, wie verhalten sich Faktisches und Normatives im Rassebegriff? Ist jede Klassifikation durch Normen geleitet oder gibt es etwas wie eine natürliche, objektive Gliederung der Natur in Rassen, sodass Rassen so etwas wie Natural Kinds wären? Natürliche Arten. Ich habe das in drei Abschnitte gegliedert. Biologie der Rassen, Statistik der Rassen und Metaphysik der Rassen. Was sich hinter Metaphysik verbirgt, werden Sie dann noch sehen. Ich fange also an mit der Biologie der Rassen. Bei mir bitte auch. Können Sie das in Anführungszeichen gedacht sich vorstellen? Das ist eine Kategorie, das haben wir jetzt schon von Markus Messling genau gehört, die es seit langem, seit mehreren Jahrhunderten in der europäischen Geistesgeschichte gibt. Sie ist eine Kategorie zur Klassifikation, zur Untergliederung von Arten, von biologischen Arten. Es werden also Gruppen von Individuen zusammengefasst, die innerhalb einer Art sich befinden, und sie werden von anderen Gruppen innerhalb dieser Art unterschieden. Das tut zum Beispiel als einer der ersten, der dann auch den Begriff der Rasse dafür verwendet, ein französischer Reiseschriftsteller, François Bernier. 1648 unterscheidet er vier Rassen, und zwar entsprechend geografischen Regionen. Diese vier Rassen sind die Europäer, Afrikaner, Asiaten und die Lappen. Die Lappen aus Lappland. Sehr bekannt wird dann später die Einteilung, die auf Carl von Linné zurückgeht, den Biologen, der in der ersten Auflage seiner Systema Naturae von 1735 ganz links oben in seinem Natursystem, das sehen Sie rechts, das Natursystem, ganz links oben, die erste Gruppe, betrifft die Quadrupedia und dabei insbesondere die Anthropomorpha heißen die in der ersten Auflage. Später heißen sie dann die Primates, weil sie eben ganz oben links stehen, da wo das System anfängt. Und innerhalb dieser Gruppe der Primaten, da steht der Mensch, neben dem Faultier übrigens. Innerhalb dieser Gruppe des Menschen unterscheidet Linné hier in der ersten Auflage zwischen vier Typen, die er nennt Europaeus albesque, albescens, kann man das vervollständigen, Americanus rubens Cens, Asiaticus fuscus und Africanus nigriculus. Das sind also Bezeichnungen, die auf geografische Regionen verweisen und die gleichzeitig auf eine Farbe verweisen, und zwar eine relativ vage Farbbezeichnung ist das. Man kann das übersetzen als weißlich, albescens, rötlich, rubescens, und fuscus ist so etwas wie lohfarben, gelbbraun, tawny. Und das letzte, nigriculus, schwärzlich. Also keine sehr eindeutige Farbskala, die hier Linné aufmacht, sondern so eine etwas vage Terminologie. Es ist auch ungewöhnlich für einen Taxonomen eigentlich, Farbe zu einem solchen zentralen Klassifikationsmerkmal zu machen. Also bei den Pflanzen hat Linné das meistens nicht getan. Da geht es ihm um Formen und Figuren. Das waren die Klassifikationsmerkmale, die er für sehr viel zuverlässiger hielt. Also insofern ist es etwas überraschend, dass hier auf einmal Farben eine solche Rolle spielen sollen. Und Linné wusste auch selbst, dass Farben der Variation unterliegen und dass sie als Umweltanpassungen zu verstehen sind und dass auch die Farbe eines Menschen sich wechseln kann, je nach Umweltbedingungen. Also insofern eine relativ vage Klassifikation. Der bekannteste Kenner von Linné in der Gegenwart, Stefan Müller-Wille, ein Wissenschaftshistoriker aus Exeter, behauptet insgesamt, dass Linné eigentlich relativ uninformiert war, was die verschiedenen Menschentypen angeht. Er hat so ein paar Reisebeschreibungen gelesen und hat sich dann seinen Reim darauf gemacht. Und das ist eben ein Vorschlag, ein anderer Vorschlag. Er hat verschiedene Klassifikationsunternehmungen vorgenommen, um den Menschen zu gliedern. Einen anderen sehen Sie rechts unten in einer Schrift, die Anthropomorpha heißt, also die menschenartigen, menschenförmigen. Und darin unterscheidet er den Troglodyt, den Luzifer, den Satyr und die Pygmäen. Das folgt so Reisebeschreibungen. Auch die Zeichnungen, die er dafür liefert, sind im Wesentlichen nachgebildet nach anderen vorher publizierten Beschreibungen, die sich zum Teil auf den Orang-Utan beziehen oder auf Schimpansen oder auf Pygmäen. Also das ist so ein bisschen zusammengesucht, was er da hat. Linné verwendet auch den Begriff der Rasse überhaupt nicht. Er spricht von Varietäten. Der Ausdruck verbreitet sich aber in den 1770er Jahren in biologischen Traktaten, zum Beispiel bei Buffon, der sie als konstante Varietäten bestimmt, Rassen, die sich über die Generationen erhalten. Das ist bei ihm eingebettet in eine Degenerationstheorie, also dass es eine Entartung innerhalb bestimmter Gruppen gibt. Auch Immanuel Kant verwendet diesen Begriff in den 1770er Jahren schon. Er gibt ihm eine starke genealogische Definition. Das sehen Sie hier in dem zweiten Zitat. Rasse als Gruppe von Organismen eines gemeinschaftlichen Stammes, die über erbliche Charaktere einander ähneln und von anderen Organismen des gleichen Stammes unterschieden sind. 1785 schreibt er, der Begriff einer Rasse ist also der Klassenunterschied der Tiere eines und desselben Stammes, sofern er unausbleiblich erblich ist. Also es hat etwas zu tun mit Erblichkeit und der Gliederung von Organismen in verschiedene Abstammungskreise. Und in diesem Sinne findet sich der Begriff auch bei Johann Friedrich Blumenbach im Handbuch der Naturgeschichte, der Rassen und Spielarten, Varietates, im Wesentlichen gleichsetzt und als Abweichung von einer ursprünglichen spezifischen Gestaltung der einzelnen Gattungen organisierter Körper versteht, die dann eben durch Ausartung, Degeneration erlitten haben. Also da sehen Sie auch schon so ein Anklingen von normativen Dimensionen eines Abfalls und eines Typus, der sozusagen im Laufe der Geschichte Verfallserscheinungen unterliegt. Im 19. Jahrhundert, darauf will ich nur kurz eingehen, gibt es einige Entwicklungen, die für den Rassebegriff von Bedeutung sind. Auf der einen Seite die formale Anerkennung der Unterart als taxonomische Ebene durch die trinomiale Nomenklatur, also die Nomenklatur, die drei Bezeichnungen innerhalb eines Artnamens verwendet, den Gattungsnamen, den Artnamen und den Unterartnamen. Beispielsweise für unsere Art lautet die wissenschaftliche Bezeichnung Homo sapiens sapiens. Sapiens ist eben Art- und Unterartname, und das wird in dem 19. Jahrhundert vielfach eben in dieser Form dargestellt, also dass die Unterart quasi mit in den Namen hineingeschrieben wird. Es wird aber auch anerkannt, dass unscharfe Grenzen bestehen. Zum Beispiel Haeckel unterscheidet nach dem Grad der Veränderlichkeit zwischen Varietäten, Rassen und Subspezies. Man kann insgesamt sagen, dass der Begriff der Unterart bzw. Rasse in diesem Kontext von Haeckel und von Darwin schon eine wichtige Rolle gespielt hat im Sinne der Auflösung des alten essentialistischen Artbegriffes. Also Arten nicht mehr verstanden als unveränderliche, fixe Einheiten der Natur, sondern etwas, was einer Dynamik unterliegt. Und diese Dynamik ist eben daran sichtbar, zum Beispiel, dass eben eine Art zerfällt in verschiedene Unterarten, die sich voneinander unterscheiden und wo es mögliche Kreuzungen gibt oder auch nicht. Also Arten und Rassen sind geraten so in den Kontext von Überlegungen zu Artbildung, Artentstehung neuer Arten. Und den letzten Punkt, den ich hier aufgelistet habe, ist die Abgrenzung von geografischen Rassen, was eben auch seit den 1850er Jahren erfolgt. Also dass Rassen, wie was Rassen genannt wird, explizit mit Geografie in Verbindung gebracht wird. Also dass die Rassen ein Ausdruck sind von Migration und von Verteilungen von Organismen im Raum. Das ist eine Praxis, die bis in die Gegenwart sich vollzieht. Also im frühen 20. Jahrhundert gibt es solche Karten, seit Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich. Hier gibt es eine Karte, die das Verbreitungsgebiet der Kohlmeise darstellt, Parus major. Verschiedene Punktierungen stehen für das Verbreitungsgebiet der unterschiedlichen Unterarten oder Rassen der Kohlmeise. Es wird eben eine europäische, eine südostasiatische und eine chinesische und japanische unterschieden. Und auch in heutigen Standardwerken der Ornithologie finden Sie diese verschiedenen Unterarten so aufgelistet. Das kennen Sie wahrscheinlich, besonders vertraut ist Ihnen vielleicht diese Art, die eben in Deutschland in zwei Unterarten vorkommt, die Rabenkrähe und die Nebelkrähe, eine in Westeuropa, die andere in Osteuropa. Die sind phänotypisch klar getrennt. Es kommt aber zu häufigen Hybridisierungen in Deutschland. Deswegen werden die beiden zu einer Art gerechnet. Also das ist nicht immer so ganz eindeutig. Und man kann sich fragen, nach welchen Kriterien wird denn hier verfahren? Ein quantitatives Kriterium zur Abgrenzung von Arten hat ein Ornithologe namens Günther Niethammer im Handbuch der deutschen Vogelkunde 1937 vorgeschlagen. Er schreibt, viele Vogelarten, die eine weite Verbreitung haben, erfahren zum Teil als Folge klimatischer Bedingungen örtliche Abänderungen, die auch bei experimenteller Verpflanzung in andere Gebiete auf die Nachkommen übertragen werden. Wenn diese örtlichen Merkmale an mindestens 50% der Bevölkerung deutlich feststellbar sind, spricht man in der Ornithologie von einer geografischen Rasse oder abgekürzt von einer Rasse. Das hat er 1937 geschrieben. Was signifikant ist, Niethammer war auch Mitglied der Waffen-SS. Er wurde 1941 mit ornithologischen Sonderaufgaben im Umfeld des Konzentrationslagers Auschwitz betraut und er veröffentlichte 1942 einen berühmt-berüchtigten Aufsatz Beobachtungen über die Vogelwelt von Auschwitz, dessen Titel Arno Sominski später aufgenommen hat zu einem Roman Die Vogelwelt von Auschwitz. Das ist sicher von Bedeutung, dass der Rassebegriff in diesem Kontext dieser Zeit eine besondere Schärfung erfährt und auch versucht wird, quantitativ zu begründen. Dieser quantitative Versuch der Bestimmung ist aber bis in die Gegenwart eine Grundlage, die weitergegeben wurde. Zum Beispiel Ernst Mayr verfolgt das auch 1942 in einem grundlegenden Werk für die synthetische Theorie der Evolution des 20. Jahrhunderts, Systematics and the Origin of Species. Schreibt Ernst Mayr, dass es gute Konvention ist, dass mindestens 75% der Individuen einer Unterart sich von der nächsten ähnlichen in ihren Merkmalen unterscheiden. Sie merken, das ist eine bisschen andere Zahl, also da gibt es auch durchaus Streitigkeiten und es ist, also gibt keine einheitliche Grundlage, auf der bestimmt werden könnte, wann handelt es sich um eine Unterart oder wann sind das zwei verschiedene Arten. Das ist nicht immer eindeutig. Es bestehen insgesamt erhebliche Zweifel, ob diese Regel in der Praxis der Taxonomie wirklich Anwendung finden. Es wird immer wieder betont, dass ein erhebliches subjektives Element in der Abgrenzung von Unterarten vorliegt. Es gelten überhaupt alle taxonomischen Einheiten außer der Einheit der Art als subjektiv. Ein Autor formulierte 2010 eine zweite 75%-Aussage, nach der mehr als 75% der nordamerikanischen Unterarten von Vögeln die Anwendung der 75%-Regel nicht überleben würden, also aufgelöst werden müssten. Also da stimmt auch die Theorie der Ornithologen nicht so ganz mit ihrer Praxis überein. Es ist einfach nicht klar, wann Unterarten abzugrenzen sind und wann nicht. Deswegen wird auch heute eine größere Zurückhaltung in der Abgrenzung von Unterarten oder was in Amerika vor allen Dingen auch Rassen genannt wird, vorgenommen. Die amerikanische Ornithologische Union hat vor einigen Jahren die Anzahl der in einem Jahr beschriebenen Unterarten gezählt und so dargestellt. Das ist also der Verlauf der Anzahl neu beschriebener Unterarten bei Vögeln von 1760 bis 1990. Und Sie sehen einen deutlichen Höhepunkt um 1900. Danach ist das aus der Mode gekommen, da hat man das nicht mehr so viel gemacht, sodass man sieht, dass das durchaus eine wissenschaftliche Modeerscheinung sein kann, Arten in Rassen zu gliedern oder es eben sein zu lassen. Es ist insgesamt viel Willkür in der Abgrenzung von Unterarten und Rassen. Sie gelten als heterogene Taxa daher. Also es gibt kein einheitliches Kriterium, nach dem festgelegt werden könnte, ob zwei Unterarten vorliegen oder nicht. Ernst Mayr formuliert es so, dass dieses Konzept der Unterart einmal eine wichtige Rolle gespielt hat, wie ich schon sagte, eine wichtige Rolle in der Etablierung der Evolutionstheorie, also in der Ablösung dieses essentialistischen Artbegriffes und in der Begründung der Vorstellung von Kontinuitäten zwischen Arten, also Artwandel und so. So etwas kann man sich natürlich besser vorstellen, wenn die Art unterteilt ist, wenn es innerhalb der Art keine Homogenität, sondern eine Vielfalt an Typen gibt. Aber heute, sagt Mayr, ist die Art, die Rasse Unterart im Wesentlichen eine Einteilungshilfe für Museumssammlungen. Sorting Device in Collections, schreibt er hier. Andere sagen, das ist ein Mixed Bag, die Kategorie der Unterart. Es gibt kein konsistentes Kriterium, wann eine Rasse oder Unterart vorliegt. Es liegt einfach kein einheitliches Muster vor. So, das ist mehr eine Frage der Kunst und der Urteilskraft ist, auf welcher Grundlage eine Gruppenbildung erfolgen soll. Dieses Moment der Willkür in der Abgrenzung von Unterarten oder zumindest der Tendenz zur Willkür, es ist sicher nicht vollkommen willkürlich, aber es ist zumindest nicht einheitlich für verschiedene Arten, also es gibt eben ein subjektives Element dabei. Dieses subjektive Element zeigt sich auch deutlich in der Gliederung unserer Art, des Homo sapiens, denn eingeführt wurde diese Bezeichnung Homo sapiens sapiens im Kontext von Museumsbiologie auch, durch Garrett Miller 1924, und zwar in einer Liste der nordamerikanischen, in der Gegenwart existierenden Säugetiere. Dort listet er eben auch den Menschen auf, ist auch ein Säugetier, was in Nordamerika vorkommt, mit drei Unterarten, nämlich Homo sapiens sapiens, den Caucasians, den Kaukasiern, wie sie ja noch heute genannt werden in Amerika, dem Homo sapiens afa, dem Negro, wie er schreibt, und dem Homo sapiens americanus, dem American Indian. Sodass man hier sieht, dass diese Unterartbezeichnung Homo sapiens sapiens ursprünglich nicht die ganze Menge aller jetzt existierenden Menschen umfasste, sondern eben nur einen Teil davon. Also sozusagen eine kleinere Teilmenge des Menschen war. Das sehen Sie auch an dem zweiten Zitat von Joseph Crin Grinnell, dem Direktor des Museums für Zoologie an der Universität in Kalifornien, der sich auch viel für Naturschutz einsetzte und der davon spricht, dass der Homo sapiens americanus durch den Homo sapiens sapiens verdrängt wurde. Also der weiße Mensch, der Homo sapiens sapiens, habe den Indianer verdrängt. Das legt nahe, dass für Grinnell diese Typisierung auch eine politische Dimension hat, dass vielleicht besser dafür argumentiert werden kann, dass es ein Problem ist, dass hier der eine so expansiv ist gegenüber dem anderen, wenn eine Unterscheidung getroffen wird. Aber diese Unterscheidung wird seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr an der Bezeichnung Homo sapiens sapiens festgemacht. Also seitdem werden alle, wie Sie wissen, alle Menschen zur gleichen Unterart gerechnet, dem Homo sapiens sapiens. Also diese Kategorie hat sich sozusagen verschoben, sie ist umfassender geworden. So viel will ich Ihnen zur Biologie von Unterarten und Rassen sagen. Und ich komme zu dem nächsten Kapitel, in dem es um Statistik der Rassen geht. Und ich werde mich im Weiteren im Wesentlichen auf den Menschen konzentrieren, weil Sie das wahrscheinlich ja doch am meisten interessieren wird. Und weil auch das die problematischsten Konsequenzen natürlich hat. Die Grundlage der Gliederung des Menschen in Untertypen ist aber eine sehr ähnliche, in der Biologie zumindest, denn sie beruht auch auf Geografie, Migration und Anpassung an lokale Verhältnisse. Das kann zum Beispiel in diesen narrativen Karten dargestellt werden. Das ist eine Karte von Stephen Oppenheimer, Out of Africa. Hier ist der Ursprung unserer Art vor 1,2 Millionen Jahren in Ostafrika lokalisiert. Von dort aus erfolgten Migrationswellen in die ganze Welt. Vor 72.000 Jahren wurde die arabische Halbinsel besiedelt, vor 50.000 Jahren Europa. Über eine Südroute vor 50.000 Jahren ebenfalls Australien, vor 30.000 Jahren Zentralasien und vor 15.000 Jahren über die Beringbrücke, die damals noch begehbar war, Nordamerika. Das ist so eine Geschichte, die von Biologen erzählt werden kann und die zeigt, dass es eben eine geografisch begründete, mögliche Verschiedenheit von verschiedenen Typen gibt. Man muss aber auch sehen, und das haben Biologen auch schon seit langem gesehen, dass es insgesamt eine sehr geringe genetische Diversität innerhalb unserer Art gibt. Wir sind uns alle genetisch ziemlich ähnlich, wenn man uns mit anderen Arten vergleicht. Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen und Gorillas, haben eine sehr viel höhere genetische Variation. Noch eine viel höhere genetische Variation findet man bei Insekten wie Drosophila und eine noch viel höhere bei Pflanzen wie Mais oder Sonnenblumen. Man findet eine geringere Diversität als bei uns bei vielen Raubtieren. Insbesondere berühmt ist der Gepard. Der Gepard ist genetisch sehr, sehr homogen und man führt das darauf zurück, dass es vor nicht sehr langer Zeit eine sehr kleine Population von Geparden gegeben haben muss, dass sie also durch einen Flaschenhals gegangen ist. Und etwas Ähnliches vermutet man auch für unsere Art. Das können auch Genetiker an den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, begründen, dass auch unsere Art vor nicht sehr langer Zeit, vor ungefähr 72.000 Jahren, also auch nicht vor ganz kurzer Zeit, durch einen Flaschenhals der Populationsgröße gegangen ist. Möglicherweise hängt das zusammen mit einem Vulkanausbruch, den es in Indonesien gab, eben vor 72.000 Jahren. Das ist ein möglicher Grund dafür, warum unsere Art insgesamt genetisch relativ homogen ist. Die größte Diversität kann man feststellen in Afrika und von dort ausgehend gibt es eine relativ lineare Abnahme der Vielfalt. Also man hat die höchste Vielfalt, eben genetische Vielfalt in den Populationen, die heute in Afrika leben. Und von dort aus nimmt die Diversität von anderen Populationen linear ab, was so in Richtung eines Gründereffekts gedeutet wird von Biologen in dem Sinne, dass eben Migrationswellen ausgehend von Afrika immer nur einen Teil der gesamten Variation mitgenommen hat. Es sind eben nur einige ausgewandert aus Afrika und deswegen ist die Variation von den Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben, insgesamt geringer. Es ist auch so, dass wir nicht nur eine insgesamt geringe Diversität auf genetischer Ebene in unserer Art finden, sondern auch ist es so, dass der größte Anteil der Variation innerhalb einer lokalen Gruppe vorliegt und nicht zwischen den Gruppen. Das ist eine Tatsache, die besonders von Richard Leontin, einem sehr einflussreichen Populationsgenetiker, herausgearbeitet wurde. In einem berühmten Aufsatz 1972 über Apportionment of Human Diversity, also die Aufteilung der menschlichen Diversität, stellt er fest, er hat da verschiedene Gene untersucht innerhalb einer Population und auch zwischen verschiedenen Populationen, auch zwischen verschiedenen Rassen, wie er sie nennt und wie er sie an geografischen Verbreitungen festmacht. Also er hat eben Menschen verschiedener geografischer Herkunft verglichen und stellt fest, dass 85% der genetischen Variation zwischen Individuen einer Population besteht. Und dass nur 10% der genetischen Variation, also der Unterschiedlichkeit, innerhalb einer Rasse, innerhalb einer kontinentalen Region besteht. Und nur 5% zwischen den Rassen. Sodass der Großteil der Variation zwischen zwei Menschen eben bei Menschen der gleichen Population auftritt. Also die größte Variation ist nicht, der größte Anteil der Variation ist nicht zwischen den Rassen. Das ist vordergründig eine sehr attraktive Argumentation, daraus zu schließen, dass es eigentlich keine Rassen gibt beim Menschen. Das hat auch Leontin getan. Er sagt eben, weil die Variation innerhalb einer Gruppe größer ist als zwischen Gruppen, gibt es keine Rassen. Aber das ist eine falsche Argumentation. Sie beruht auf einem Fehlschluss. Und das herausgearbeitet zu haben, ist vor allen Dingen das Verdienst von einem Genetiker namens Edwards, der das Leontins Fallacy genannt hat, Leontins Fehlschluss. Er sagt, es ist nichts grundsätzlich falsch in Leontins statistischer Analyse der Variation. Es ist nur falsch, was er daraus schließt. Es ist nämlich falsch, daraus zu schließen, diese Analyse sei relevant für die Klassifikation von Menschen, also von Individuen. Tatsächlich könne eine objektive Klassifikation vorgenommen werden, auch wenn die Variation zwischen den Gruppen sehr klein ist. Es ist also nicht richtig, dass zwei zufällig ausgewählte Individuen einer Gruppe so verschieden sind, wie die zwei beliebige Individuen, die aus verschiedenen Weltregionen stammen. Also zwei beliebige Individuen sind aus verschiedenen Weltregionen sind einander verschiedener als zwei Individuen der gleichen Region, der gleichen Population. Auch wenn die Variation insgesamt innerhalb der Population größer ist als zwischen den Populationen. Das ist einfach ein statistisches Phänomen, statistische Eigenschaft. Es ist auch nicht richtig, wie er sagt, dass zwei Individuen verschieden sind, weil sie Individuen sind und nicht aus verschiedenen Regionen stammen. Also diese Herkunft ist schon ein wesentlicher Faktor für die Verschiedenheit von Individuen. Jedenfalls im statistischen Mittel. Das sind immer Aussagen, die das statistische Mittel betreffen. Das kann in zahlreichen populationsstatistischen Untersuchungen gezeigt werden. Hier ist ein Beispiel. Es gibt eine geografische Struktur der genetischen Variation. Das ist eine Studie, die die Häufigkeit von genetischen Merkmalen im Genom von rund 700 Individuen verschiedener geografischer Herkunft untersucht. Und das Ergebnis ist, dass Individuen mit gleicher geografischer Herkunft ein Cluster bilden, dass sie also eben einander ähnlicher sind. Interessant ist dabei, dass dies nicht unbedingt zu den klassischerweise unterschiedenen 4 oder 5 Rassen des Menschen führt, sondern zu einer, wie Sie sehen können, Vielzahl von Typen mit einem lokalen Verbreitungsschwerpunkt. Also das ist eben nicht diese kleine, schöne Übersicht, die man bei Linné findet, sondern irgendwie eine etwas komplexere, unübersichtlichere Menge von Gruppen, die abgegrenzt werden. An einem anderen Beispiel ist das vielleicht noch deutlicher. Das ist eine europäische Genkarte, die genetische Daten von rund 3000 Europäern enthält. Und aus der Variationsanalyse dieser genetischen Daten wurde eine zweidimensionale Grafik der genetischen Unterschiede erzeugt, die überraschend genau die geografische Herkunft der Personen widerspiegelt. Also man kann aus den genetischen Daten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wo dieses Individuum herkommt. Die Iren und Briten sind hier deutlich voneinander unterschieden. Auch die französischen, deutschen und italienischen Sprachgruppen in der Schweiz löst diese Genkarte auf, weil sie eben einfach Reproduktionsereignisse sozusagen dokumentiert. Eben die paaren sich häufiger untereinander, diese lokalen Gruppen, die auch an bestimmten Sprachen hängen, und deswegen erscheinen sie auch in dieser Genkarte getrennt. Und es konnte anhand dieser Karte auch die Herkunft einer Person in einem Umkreis von 700 Kilometern mit 90% Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden. Also wenn man die genetischen Daten hat, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wo er herkommt. Aber was folgt daraus jetzt? Also welcher Schluss ist daraus zu ziehen? Von Autoren wie Edwards wird es kritisiert, die Ablehnung des Rassismus, also eine normative Einstellung, auf dem Nichtvorhandensein von Rassen, also einer Frage, die Faktisches betrifft, zu begründen. Ja. Leontin hat das nahegelegt in seiner Untersuchung. Er schreibt, since such racial classification is of virtually no genetic or taxonomic significance, either no justification can be offered for its continuance. Also, weil es auf genetischer Grundlage nicht möglich ist, Individuen zu klassifizieren, deswegen besteht keine Rechtfertigung für den Rassismus, deswegen besteht keine Rechtfertigung für die Verwendung des Rassebegriffs. Und Edwards argumentiert, daran liegt ein gefährlicher Fehler, ne, wie er hier schreibt. The premise, the moral equality of human beings on biological similarity. Das ist ein Problem. Ne? Also wenn wir die moralische Gleichwertigkeit auf der biologischen Ähnlichkeit begründen würden, dann laufen wir Gefahr. Weil wenn dann doch einmal Unterschiede festgestellt werden, könnten diese zu einem Argument für moralische Ungleichheit genommen werden. Es wird hier also für eine Trennung der faktischen Frage von möglichen geografischen Unterschieden, von der normativen Frage nach der moralischen Hierarchisierung von Gruppen vorgenommen. Das hat auch schon der Evolutionsbiologe Theodosius Dobzhansky 1962 auf die schöne Formel gebracht. To imply that if man had races, then race prejudice would be justified, is to justify race prejudices. Also zu schließen, dass wenn der Mensch Rassen hat, dann seien Rassenvorurteile gerechtfertigt, heißt Rassenvorurteile zu rechtfertigen. Also es ist eben, man muss dieses Verhältnis zwischen einem sozusagen deskriptiven Abgrenzung von Untergruppen und einer moralischen Beurteilung dessen voneinander trennen. Und das führt mich zu der Frage der Metaphysik von Rassen. Die heutige gängige Sicht auf Rassen ist, dass sie kulturelle Konstrukte sind. Das finden Sie in vielen Stellungnahmen. Sie gelten einfach nicht als real. Sie gelten als nicht existent, jedenfalls nicht bei Menschen, als sozial konstruierte Kategorie, eine illegitime biologische Reifikation, also etwas, was keine Realität hat, wird real gemacht. Die Repräsentation von etwas, das kulturell oder sozial ist, als natürlich oder biologisch, also etwas, was in unserer Kulturgeschichte geworden ist, wird verkauft als etwas, was real existiert. Oder von etwas, das dynamisch, relativ und kontinuierlich ist, also eben die Dynamik innerhalb einer Art, dynamisch, relativ und kontinuierlich, als etwas, was statisch, absolut und diskret ist. Andere schreiben, Rassen seien äußerst künstliche, im wissenschaftlichen Prozess erst hervorgebrachte Gebilde. Die Natur der Differenzen wird konstruiert und nicht entdeckt. Also eben etwas, was durch uns hervorgebracht wurde und nicht in der Natur gefunden wird. Diese Einschätzung teile ich auch im Grundsätzlichen. Es fragt sich aber, was daraus folgt und insbesondere, ob daraus folgt, dass Rassen keine Realität haben. Für die Objektivität von Rassen plädiert ein Autor, der eine Metaphysik von Rassen entwickelt hat. Metaphysik im Sinne von Ontologie, also der Frage danach, was es so gibt in der Welt. Nicht, es soll keine Legitimierung von Rassen sein, sondern die Frage, welche Entitäten finden wir in der Welt. Und dieser Autor ist Charles Mills, ein Philosoph aus Jamaika. Er schreibt in einem Buch von 1988, dass es zwar ein attraktives Ideal ist, Rassen für irrelevant zu halten. Wenn sie aber nicht irrelevant sind, wäre es absurd, so zu tun, als wären sie es. Er beschreibt Rassen als eine Kontingente, kontingent, weil sie in unserer Kulturgeschichte eben geworden sind, als eine kontingente, aber dennoch vorhandene tiefe Realität, wie er sagt, ne? Deep Reality, die unser soziales Universum strukturiert. Es habe also eine soziale Objektivität, der Rassebegriff, und eine kausale Signifikanz, die sich aus unserer besonderen Geschichte ergebe. Es ist eine wirksame Kategorisierung. Intersubjektivität erzeugt eine bestimmte Art von Objektivität, sagt er. Und um das zu untermauern, hat er ein ganzes System von Einstellungen zu Rassen entwickelt. Das will ich gar nicht alles thematisieren. Wichtig ist vor allen Dingen die Zweiteilung in Objektivität der Rasse, die sich als eine Tatsache mit einer sozialen Wirksamkeit darstellt, und der Anti-Objektivität, die eben dieses bestreitet. Die sagt, es hat keine objektive Realität, hat keine Objektivität. Und innerhalb des Objektivismus gibt es die beiden Einstellungen des Realismus und des Konstruktivismus. Der Realismus behauptet die biologische, naturale Grundlage von Rassen, also als Natural Kind. Der Konstruktivismus beschreibt sie als soziale Konstruktionen, die aber eben auch eine Objektivität haben können, weil eben Intersubjektivität Objektivität erzeugen kann, wie Mills meint. So viel zu dieser Rassenmetaphysik. Und ich will jetzt noch auf einen letzten Punkt eingehen, der die Frage des Realismus und Konstruktivismus betrifft, die auch nicht in allen Fällen eindeutig zu entscheiden ist. Und dafür möchte ich eingehen auf die rassenspezifische Medizin, die sogenannte rassenspezifische Medizin. Es gibt ein medizinisches Präparat, das mit dem Kürzel BIDIL bezeichnet wird, das nach vielen Studien, die in Nordamerika durchgeführt wurden, bei Afroamerikanern mit Herzleiden die Todesrate erheblich senkt, um 43%. Bei weißen Patienten aber kaum einen Effekt hat. Daher ist dieses Präparat von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA im Juni 2005 für die Therapie der Herzinsuffizienz speziell bei der schwarzen Bevölkerung zugelassen worden. In bestimmten Kontexten kann also eine Gruppierung der Bevölkerung in Typen von Nutzen sein. Dann, wenn eine spezifische Anfälligkeit beispielsweise für bestimmte Krankheiten, die sich aus der genetischen Konstitution ergibt, vorliegen. Die Sache ist nur, dass die klassischen an Hautfarben orientierten Rassen dafür häufig nicht die beste Grundlage liefern. Es gibt eben häufig andere, die spezifischer genetisch die Menschen unterscheiden, besser geeignet sind, um spezifische Therapien zu entwickeln. Es gibt also, wenn man den Begriff denn verwenden will, nicht 4 oder 5 Rassen des Menschen, sondern sehr, sehr viele. Und zwar Variable, die für verschiedene Kontexte näher zu bestimmen sind. Für das eine Medikament mag es 2 Rassen geben, für ein anderes 20 oder 30. So verstanden ist Rasse also kein Abbild einer objektiven Realität, sondern ein Werkzeug, ein Tool, um für bestimmte Fragestellungen Unterscheidungen treffen zu können, wie zum Beispiel für die Therapie bestimmter Krankheiten. So, das wollte ich Ihnen sagen und das fasse ich Ihnen jetzt nochmal kurz zusammen in diesen 5 Punkten. Im Vergleich zu anderen Arten unterscheiden sich verschiedene Menschen auf genetischer Ebene in nur geringem Maße voneinander, der erste Punkt. Der zweite, ein Großteil der Variation besteht innerhalb einer Population, nicht zwischen Populationen oder geografischen Typen, das, was man Rassen nennen kann. Drittens, eine Gliederung der menschlichen Variation nach geografischen Regionen ist aber trotzdem möglich, wie wir gesehen haben. Eine solche Typisierung kann für bestimmte Kontexte, vor allem medizinische, auch sinnvoll sein, zum Beispiel für spezifische Therapien. Und fünftens, es gibt aber nicht die eine verbindliche Klassifikation, sondern viele nebeneinander stehende. Jede einzelne Gliederung der Variation in Rassen ist daher nicht Ausdruck einer allgemeinen objektiven Realität, sondern kann lediglich für einen spezifischen Kontext sinnvoll und von Nutzen sein. Vielen Dank.
Der Begriff der Rasse in Bezug auf den Menschen ist also problematisch, muss man sagen, sowohl aus naturwissenschaftlicher als auch aus geisteswissenschaftlicher Sicht. Aber wir sollten auch nicht ganz die Augen vor biologischen Unterschieden in unserer Spezies verschließen, denn das kann auch von Nutzen sein für jeden Einzelnen von uns. Wir haben zum Thema Vorträge gehört von Markus Messling, stellvertretender Direktor des Zentrums Marc Bloch in Berlin. Das war der erste Beitrag. Und zuletzt von Georg Töpfer, Leiter des Forschungsschwerpunkts Lebenswissen am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, ebenfalls in Berlin. Am Mikro war für euch Katrin Ohlendorf. Ciao und bis zum nächsten Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.